war zwischendurch berappelt und konnte auch den Dienst auf der Bibelschule zum Teil wahrnehmen. Und die letzten Wochen hat seine Lunge versagt, sodass er am Montag heimgegangen ist. Gestern war die Beerdigung in Erzhausen. Das war ein bewegender Abschiedsgottesdienst. Er wurde 60 Jahre alt. Ich möchte heute Morgen eine neue Predigtreihe starten mit dem Titel Post von Jesus, die sieben Sendschreiben. Wir haben so in der Einleitung hier in der Familienzeit dieses Thema gehabt, die Wiederkunft von Jesus. Und die Erwartung der Wiederkunft von Jesus spielt immer eine Rolle auch bei den Sendschreiben. Das müssen wir immer im Hintergrund verstehen, auch wenn jetzt die Predigt nicht so sehr darauf abzielt heute Morgen. Letztendlich ist die ganze Offenbarung ein Buch, was auf die Wiederkunft von Jesus abzielt. Die Offenbarung ist für viele Christen ein schwieriges Buch, ein spannendes Buch, ein faszinierendes Buch, wo es unterschiedliche Ansichten gibt. Manche Leute, die haben vielleicht Angst, sich damit zu beschäftigen, weil da vielleicht so viele Dinge angekündigt werden, die noch kommen werden, die einen bedrücken vielleicht, und dann schiebt man die Offenbarung ganz weg und liest sie vielleicht gar nicht. Vielleicht auch, weil es schwer verständlich ist. Andere Christen, die finden das so faszinierend, dass sie sich da rein vertiefen. Und ich möchte uns einladen in den Wochen, die vor uns liegen, dass wir uns mit einem Teil der Offenbarung, hier mit diesen sieben Sendschreiben aus Offenbarung 2 und 3, einfach noch einmal neu auseinandersetzen und Gottes Wort persönlich zu uns sprechen lassen. Dass wir da einfach erleben, dass Gottes Wort lebendig ist und letztendlich auch uns ganz persönlich meint. Der Apostel Johannes, der war am Ende seines Lebens ja auf die Insel Patmos verbannt. Und dort hat er diese Vision von Gott empfangen, dieses ganz, ganz starke Erlebnis, dass Gott redet und dass Jesus ihm sagt, schreib das alles auf. Und daraus ist dann die Offenbarung entstanden, wie wir sie heute haben. Das, was er aufgeschrieben hat, das sollte er dann schicken an sieben Gemeinden in Kleinasien, der heutigen Türkei. Die Städte, wo die Gemeinden lagen, sind Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia, das sind wir, und Laodicea. Also diese sieben Gemeinden, die sollten diese Offenbarung zunächst bekommen, und dann hat die Offenbarung sich natürlich verbreitet in allen christlichen Gemeinden, und wir haben sie auch in der Bibel heute, sodass wir letztendlich auch sie als Gottes Wort haben. Diese Sendschreiben, die wir nach und nach in den nächsten Wochen betrachten werden, sind letztendlich prophetische Botschaften von Jesus persönlich an die einzelnen Gemeinden, die ich gerade hier genannt habe, für die jeweilige Gemeindesituation damals gewesen. Das heißt, Gott hat hineingesprochen in die Nöte und in den Zustand der jeweiligen Gemeinde. Aber alle Gemeinden haben letztendlich alle Botschaften gelesen und wussten auch, was in den anderen Gemeinden abgeht. Und welche Botschaft Jesus da hineingelegt hat. Obwohl diese Botschaften speziell damals für die einzelnen Gemeinden waren, sind sie aber auch gleichzeitig für alle Christen und für alle Gemeinden zu allen Zeit und an allen Orten relevant und Gottes Wort. Das heißt, wenn wir heute die Botschaft der Gemeinde in Ephesus anschauen, dann ist es immer noch Gottes Wort an uns und Gott möchte durch dieses Wort zu uns sprechen. Auch wenn es damals für die Gemeinde in Ephesus sicherlich eine ganz spezielle Bedeutung gehabt hat. Wer sich noch mehr interessiert für die Hintergründe von diesen sieben Sendschreiben, den möchte ich herzlich einladen, zum nächsten Lehrabend zu kommen, am Donnerstag, den 6. Oktober um 20.15 Uhr in U4. Da möchte ich gerne einfach so ein paar Hintergrundinformationen noch erwähnen, auch unterschiedliche Auslegungsansätze. Letztendlich soll es helfen zum Verständnis speziell von diesen sieben Sendschreiben. Das heißt, es wäre sehr, sehr schön, wenn viele da sind, einfach damit man diese Predigtreihe vielleicht noch in mehr Tiefe verstehen kann und einfach da gut vorbereitet ist. Nämlich, ich kann nicht in den Predigten auf alle Details irgendwie eingehen. Dafür sind die Sendschreiben zu komplex. Also, soweit die Vorrede. Heute das erste Sendschreiben nach Ephesus. Ephesus war eine der vier mächtigsten Städte des Römischen Reiches damals. Also Rom war natürlich die Hauptstadt, dann gab es noch Alexandria, dann gab es Antiochia in Syrien und Nummer vier war Ephesus. Eine große Stadt, 250.000 Einwohner mindestens. Ein Handelszentrum in der heutigen Türkei. am Meer gelegen. Das war so das Tor zu Asien. Alles lief darüber. Also eine ganz, ganz wichtige Stadt. Ich lese jetzt, ich fange an zu lesen aus Offenbarung 2, Vers 1. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, und hier hake ich schon mal gleich ein, dem Engel der Gemeinde in Ephesus. Das ist auch spannend, sich damit zu beschäftigen, ja, was für ein Engel. Da werde ich sicherlich an dem Lehramt noch das ein oder andere zu sagen. Es ist nicht ganz klar, was ist hier mit dem Engel gemeint. Viele Ausleger gehen davon aus, dass es irgendwie der Leiter der Gemeinde, der leitende Älteste. Letztendlich ist es, denke ich, auch nicht ganz so zentral wichtig. Letztendlich war es ein Bote, der die Botschaft, die jetzt hier empfangen wird, an die Gemeinde weiterreichen sollte. Die Botschaft ist also für die Gemeinde in Ephesus bestimmt. Und dann geht's weiter. Dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Jesus stellt sich hier selbst vor, das macht er in jedem Sendschreiben. Jesus ist derjenige, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Und hier gebraucht er ein Bild für die Gemeinden, die sieben Leuchter. Ein Leuchter, das führt er im ersten Kapitel an, war ein Bild auch für die Gemeinde. Und hier die Zahl sieben, auch die Vollständigkeit, das heißt, Jesus wandelt inmitten seiner Gemeinde. Er ist Herr, er ist Haupt der Gemeinde. Ihm ist alles unterstellt, er sieht alles, er weiß um alles, er kümmert sich letztendlich um seine Gemeinde, auch um die sieben Gemeinden hier vor Ort, die stellvertretend letztendlich auch für die gesamten Gemeinden gelten. Und dann kommt letztendlich die Botschaft an die Gemeinde in Ephesus, um die es heute gehen soll. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren. Und dass du Böse nicht ertragen kannst, und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Das sind Worte von Jesus, ganz direkt an diese Gemeinde gerichtet. Und ich finde das total schön von Jesus hier, dass er die Gemeinde lobt. Manchmal denken wir, dass Gott und auch Jesus ganz viel damit beschäftigt ist, uns auf die Dinge hinzuweisen, die nicht in Ordnung sind. Und immer daran arbeitet, dass er uns verbessert und verändert und auf die wunden Punkte uns aufmerksam macht. Und vielleicht auch Kritik irgendwie übt durch sein Wort an uns. Aber hier finde ich ganz, ganz spannend, und das ist in vielen Sendschreiben der Fall, Jesus lobt auch. Das heißt, er sieht auch die Dinge in unserem Leben und auch hier in der Gemeinde, die gut laufen. Wo man sagen kann, boah, das hat die Gemeinde gut gemacht. Da kann man sich mitfreuen, da haben sie schon Fortschritte gemacht. Das läuft gut in der Gemeinde. Manchmal denken wir, ja, Gott sieht nur das Negative, aber Gott sieht auch deine Fortschritte. Gott sieht auch das, was positiv ist. Und das weiß er auch wertzuschätzen in deinem Leben. Jesus nimmt das Gute wahr und er spricht Lob und Anerkennung aus. Was war das denn jetzt hier genau, was Jesus lobt? Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren. Jesus kennt letztendlich all das, was die Gemeinde in Ephesus tut, was die Gemeinde ausmacht, da wo sie aktiv sind, wo sie sich irgendwie einsetzen, das, was das Gemeindeleben ausmacht. Jesus kennt all das, er sieht all das und er sagt, es ist gut, ihr macht viel, ihr habt gute Werke. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Nichts geht bei Jesus verloren. Ist es nicht manchmal so, wenn wir Dinge für Jesus machen, auch in der Gemeinde vielleicht machen, Dinge, die niemand sieht und die niemand wahrnimmt, die nicht hier vorne auf der Bühne ablaufen, sondern irgendwo. Und da fragen wir uns manchmal, ja, wer sieht das überhaupt? Nimmt das überhaupt jemand wahr? Vielleicht nimmt es überhaupt keiner wahr, weil es keiner weiß, weil es im Geheimen passiert. Aber Jesus sieht es. Jesus sieht all unseren Einsatz, all deinen Einsatz, was du für ihn tust. Er sieht es und er weiß es wertzuschätzen. Ausharren. Ich kenne deine Mühe und dein Ausharren. Ausharren, Ausdauer, das Dranbleiben, auch in Schwierigkeiten. Da, wo irgendwie Dinge hineingekommen sind, die schwierig laufen und man bleibt dran, man bleibt treu im Glauben, auch wenn es vielleicht mal schwer ist. Und wenn schwere Zeiten da sind und das Herz vielleicht sogar manchmal blutet, dranbleiben und treu bleiben. Jesus sieht auch das hier in dieser Gemeinde in Ephesus. Bei dem Gegenwind, auch bei Verfolgung. Ephesus war das Zentrum der Verehrung von Artemis. Das war eine griechische Göttin. Römisch gab es sie auch. Da hieß sie Diana, letztendlich eine Fruchtbarkeitsgöttin. Und dort in Ephesus war ein riesen Tempel von dieser Artemis. Eins von den 7 antiken Weltwundern. Das größte Gebäude, was es damals in der antiken Welt gab. Und da wurde diese Artemis angebetet von den Heiden dort in dieser Stadt. Außerdem war Ephesus noch Zentrum von dem Kaiserkult. Auch der Kaiser wurde irgendwann im Römischen Reich als Gott verehrt. Und auch da gab es eine große Tempelanlage. Das heißt, diese Stadt war eine absolut heidnische Stadt. Und da jetzt als Gemeinde Licht zu sein und Salz zu sein, das war nicht einfach. Die Gläubigen hatten mit Schwierigkeiten zu rechnen. Die mussten ausharren, ertragen und erdulden. Und Jesus sagt hier, ich weiß genau darum, um eure Schwierigkeiten im Alltag, wenn ihr meinen Namen bekennt und ihr habt viele Vorteile nicht, weil ihr mich anbetet und weil ihr vielleicht nicht zum Tempel geht. Jesus sieht all das. Und du hast ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. So der Vers 3. Wofür wird die Gemeinde noch gelobt? Das steht hier in Vers 2, und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und sie nicht sind, und hast sie als Lügner befunden. Das heißt, da gab es Leute, die aufgetreten sind und Lehren verbreitet haben, und die Gemeinde, die hat gemerkt, das ist nicht die Wahrheit, und ist aufgestanden, hat sich dagegen gestellt, gegen diese Irrlehren. Da gab es sicherlich auch Konflikte innerhalb von der Gemeinde und sie haben sich für die Wahrheit entschieden. Sie wussten, was wahr ist. Sie wussten, was letztendlich die Lehre ist, die Paulus ihnen dargelassen hat. Paulus hatte die Gemeinde gegründet und da waren sie fest verwurzelt. Sie sind beim rechten Glauben geblieben. Sie haben sich für die Wahrheit eingesetzt. Später wird hier Bezug genommen in dem 6. Vers auf die sogenannten Nikolaiten. Davon hören wir vielleicht noch in einem anderen Sendschreiben. Letztendlich eine Vermischung des christlichen Glaubens mit dem Heidentum. Ja, da wo Dinge zusammenkommen und vermischt werden, dass das Christentum und der christliche Glaube nicht mehr klar ist. Das Evangelium nicht mehr klar leuchtet. Heidnische Bräuche, die hineinkamen. Eine Verdrehung letztendlich auch der Gnade, dass man damit so umgegangen ist, ja, wir sind ja alle frei und Gott hat Gnade mit uns, deshalb haben wir eine Lizenz zum Sündigen. Das war so die Botschaft von dieser Irrlehre. Und diese Irrlehre haben sie abgewiesen, haben gesagt, nein, das ist nicht das Evangelium, das ist nicht die Botschaft, die wir von Gott bekommen haben. Und Jesus sieht all das und er lobt und sagt, gut gemacht. Ihr seid an diesen Punkten gut unterwegs. Aber dann bleibt er nicht bei diesem Lob stehen, sondern geht es weiter. Ab Vers 4. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Nach dem Lob kommt hier die Ermahnung von Jesus, wo er sagt, ich habe etwas gegen dich. Da ist etwas, was nicht in Ordnung ist. Ein Vorwurf muss ich dir machen, Gemeinde in Ephesus. Du hast die erste Liebe verlassen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Und da kann man jetzt fragen, ja, wie kann das denn sein? Ja, wir haben eben dieses große Lob und dieses vielfältige Lob von Jesus gehört. Dass Jesus die Werke kennt, die Mühe sieht, das Ausharren, die Geduld sieht, letztendlich auch die Liebe zur Wahrheit. Da würden wir sagen, Mensch, das sind ja alles super Sachen. Das ist eine Gemeinde, die ist ja gut unterwegs. Da ist ja alles bestens, so wie man sich das wünschen kann. Vielleicht auch so, wie wir als Gemeinde unterwegs sind. Und trotzdem sagt Jesus hier, ihr habt die erste Liebe verlassen. Denke nun daran, wovon du gefallen bist. Erinnere dich doch mal an den Anfang letztendlich des Glaubenslebens, an den Anfang der Gemeinde, an den Anfang deiner persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Wie war die Liebe zu Jesus am Anfang und wie ist sie geworden im Laufe der Zeit? Wie war die erste Liebe am Anfang, ihr lieben Ehepaare? Zurückerinnern, schon lange her vielleicht, die erste Liebe. Die erste Liebe zwischen Mann und Frau, Anfang der Liebe. Ich kann mich erinnern, dass man in der ersten Liebe endlos Zeit miteinander verbracht hat oder verbringen wollte, es war nicht immer möglich. Da hat man die Gegenwart des anderen gesucht, man hat telefoniert, angerufen, mit seiner Liebsten geredet, bis tief in die Nacht vielleicht, ganz egal, wann man morgens aufstehen musste. Man hatte Gemeinschaft, man wollte den anderen kennenlernen, man wollte mehr von dem anderen wissen, man wollte einfach nur zusammen sein, die erste Liebe. Und dann kam die Telefonrechnung. Und dann hat man gedacht, naja, gut, ein bisschen aufpassen muss ich auch. Damals bei meiner ersten Liebe, da hat man auch Briefe geschrieben, handschriftlich. Ich weiß nicht, ob man es heute immer noch macht. Hin und her geschickt. Man hat sich mitgeteilt. Man hat sich auch regelmäßig gesagt, wie lieb man sich hat. Und was einem der andere bedeutet und dass der andere einem fehlt, wenn man jetzt räumlich getrennt war, wie es bei uns der Fall war. Man hat keine Kosten und Mühen gescheut, um dem anderen eine Freude zu machen. Ich kann mich erinnern, mein erstes Praktikum im Erzgebirge im Osten, ganz weit im Osten, war nur 4 Wochen und ich hatte eine Sehnsucht nach meiner Freundin Miriam. Und dann bin ich irgendwie durch den Ort, durch Annaberg-Buchholz gegangen und da war irgendwie so eine Boutique und da war ein Kleid ausgestellt im Schaufenster. Und ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Auf jeden Fall bin ich da reingegangen in die Boutique und habe gefragt, ob ich da das Kleid kaufen könnte, als Mann, weil ich gedacht habe, das wird meiner Freundin gut stehen. Und dann wusste ich gar nicht, welche Größe. Und dann habe ich gesagt, ja, so ähnlich wie Sie aussehen und so. Einfach nur aus Liebe ein Geschenk zu machen. Und dann war das Praktikum vorbei. Und am nächsten Tag musste ich wieder in Erzhausen sein und da habe ich spontan gedacht, nach der Predigt in Chemnitz, die ich da halten musste, ach was, du fährst jetzt nicht nach Erzhausen, sondern du fährst erstmal nach Velbert und dann kannst du immer noch nach Erzhausen fahren. Also ein Riesenumweg, nur um vielleicht 2 Stunden meine Freundin zu sehen und ihr das Geschenk zu machen, das Kleid, was ich für sie gekauft habe. Irgendwie schon komisch. Aber es war die erste Liebe. Solche Sachen macht man. Sie hat sich sehr gefreut. Und das Kleid, das steht ihr gut. Da war ich sehr glücklich, ja. Das heißt, die erste Liebe beinhaltet Leidenschaft, Feuer, Hingabe für die Beziehung. Man ist bereit, einfach zu investieren aus Liebe. Ohne Hintergedanken, ohne Plan, ohne Pflichterfüllung. Das muss ich jetzt tun. Hat keiner gesagt, Nico, jetzt musst du aber hier zu deiner Freundin gehen und jetzt musst du dieses Kleid kaufen. Sondern das kam irgendwie aus mir heraus, aus dieser Liebe, aus diesem Verliebtsein sicherlich auch. Dieses Feuer und diese erste Liebe ist, glaube ich, wichtig für jede Ehe. Immer wieder neu sich diese erste Liebe schenken zu lassen und neu zu entdecken, weil die erste Liebe wird irgendwann zur zweiten Liebe und zur dritten Liebe, also jetzt qualitativ, ja, dass es irgendwie vielleicht wieder abnimmt und dann neu zu entdecken, ja, wie war es denn am Anfang und wieder neu zu investieren in die Beziehung der Ehe und zu entdecken, Mensch, das ist ja genauso schön wie am Anfang oder vielleicht sogar noch schöner. Aber hier spricht Jesus ja von dieser ersten Liebe zu ihm. Und ich denke, wir können den einen oder anderen Punkt sicherlich vergleichen, hier von dieser Beziehung. Für Jesus ist diese erste Liebe, nach der er sich sehnt, keine Pflichterfüllung, dass wir jetzt irgendwie ja nur so für ihn leben und Dinge tun, weil wir müssten oder weil wir denken, das ist jetzt richtig und vom Kopf her das alles so geordnet haben, sondern Jesus wünscht sich, dass wir in dieser leidenschaftlichen Liebe für ihn entbrennen und dass daraus wir Dinge tun können, die er sich wünscht. Und die Gemeinde hier in Ephesus, haben wir eben gelesen, die tut ja schon ganz viel. Ja? Die Werke, die Mühe und die Geduld und die Liebe zur Wahrheit, alles positiv. Nichts ist davon falsch. Aber jetzt sagt Jesus, wo ist die Leidenschaft, wo ist die Hingabe, wo ist diese erste Liebe, wo ist diese Qualität von Beziehung geblieben? Habt ihr euch vielleicht nicht irgendwie in ein Christsein hineingelebt, was vielleicht recht kopfgesteuert ist oder was recht gesettelt ist, ja, wo man gar nicht mehr irgendwie von Enthusiasmus und Begeisterung reden könnte? Und Jesus wünscht sich diese Begeisterung. Die Liebe von Jesus, die ist so leidenschaftlich für uns. Er hat alles hingegeben. Er hat nichts zurückgehalten. Freigebig, einfach nur, weil er uns liebt und Gemeinschaft haben möchte. Jesus wünscht sich diese feurige Liebe. Früher hat euch die Liebe angetrieben und jetzt vielleicht nur noch das Pflichtbewusstsein. Die Gemeinde in Ephesus, die war auch schon in die Jahre gekommen. 52 nach Christus ungefähr gegründet von Paulus, später von dem Ehepaar Aquila und Priscilla geleitet. Apollos kam dann dazu. So, und jetzt haben wir eine Zeitspanne von mindestens 40 Jahren. Da wurde die Offenbarung geschrieben, wahrscheinlich Ende der 90er Jahre des ersten Jahrhunderts. Und in diese Situation hinein kriegt die Gemeinde Post von Jesus. Mit der Botschaft, ihr Lieben, jetzt seid ihr vielleicht 40 Jahre alt als Gemeinde, habt eure Erfahrung gemacht, seid irgendwie auch immer noch gefestigt und stark, aber erinnert euch doch an die erste Liebe, an euren Anfang mit Jesus, an euer brennendes Herz, an euer Verlangen, Gott zu dienen. Was ist daraus geworden? Wie sieht es jetzt aus? Und Jesus wirbt hier seelsorgerlich darum, dass die Epheser zur ersten Liebe zurückkehren. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Der erste Punkt, so die Erinnerung, wie es am Anfang war. Wie war es bei dir? Der Anfang mit Jesus, vielleicht schon lange zurück, bei mir auch schon lange zurück, habe mich 1991 bekehrt. 20 Jahre ist es her. Was haben wir da empfunden, als Jesus uns frei gemacht hat und wir erkannt haben, bei ihm ist Vergebung und ich habe Frieden im Herzen und ich bin geborgen in Ewigkeit bei ihm? Wie wichtig war es uns, Gemeinschaft mit Jesus zu verbringen und ihn kennenzulernen? Einfach nur da zu sein, vielleicht auch in seinem Wort zu lesen, zu lernen, auch in der Gemeinde Veranstaltungen zu besuchen, wo man weiterkam, wo man geschult wurde, wo Jüngerschaft letztendlich auch möglich war in Beziehungen. Wie sehr war es am Anfang unser Wunsch, Gott zu gefallen und im Glauben zu wachsen? Wie hat sich unsere Liebe und Begeisterung für Jesus in unseren praktischen Taten gezeigt? Ich weiß, als ich mich bekehrt hatte, da hatte ich auf einmal die große Freiheit, meiner Mutter dabei zu helfen, die Spülmaschine auszuräumen. Vorher habe ich mich gedrückt. Vorher habe ich gedacht, naja, muss ich jetzt nicht machen, es gibt für mich wichtigere Dinge zu tun. Und dann habe ich gemerkt, boah, in mir ist was anders geworden. Ich habe eine ganz große Liebe, auch meiner Mutter gegenüber, und das war überhaupt kein Problem, jetzt die Spülmaschine auszuräumen. Ist ja auch kein großer Dienst. Wie war das am Anfang unsere Beziehung zu Jesus? Welche Auswirkungen hatte diese erste Liebe für unseren Umgang mit den Mitmenschen? hatten uns im Ältestenkreis unterhalten über diesen Text am Freitag und einer der Brüder hat gesagt, am Anfang konnte ich alle umarmen. Wie schön, einfach so eine Freude zu haben, ich bin frei geworden und ich habe so viel Liebe empfangen von Jesus und ich kann jetzt alle umarmen. Wie schön ist das? Welchen Einfluss hatte diese erste Liebe zu Jesus auf dein Dienen in der Gemeinde? Fiel es schwer oder war es leicht? War es eine Last, eine Pflichterfüllung, wo man gesagt hat, na ja, jetzt muss ich das aber machen, weil das wird jetzt so erwartet? Oder war es eine ganz große innere Freude und Möglichkeit, Jesus Dank entgegenzubringen durch das, was ich tue? Wie war es am Anfang? Und wie ist es vielleicht jetzt? Stand Jesus damals im Mittelpunkt oder du selbst? Jesus fordert die Gemeinde in Ephesus hier auf, erinnert euch doch daran, wie es am Anfang war. Und dann hat jeder so einen Film, der irgendwie abläuft und man versucht irgendwie nachzuspüren, wie war es denn wirklich gewesen und was hat sich geändert und warum und wie kann ich wieder dazu zurückkommen? Und dann sagt er hier, tue Buße, kehre um, ändere deine jetzige Gesinnung. Und dieses Wort tue Buße, das ist ein hartes Wort. Das wird sonst auch immer verwendet, wenn es um Sünde geht, wenn es um sündige Haltung geht, um Einstellungen geht, die nicht in Ordnung sind, wo Jesus sagt, das ist Sünde, das will ich nicht, kehre um, tue Buße, ändere deine Gesinnung. Das heißt, Jesus sagt jetzt hier nicht, naja gut, du hast die erste Liebe verlassen, schön und gut, ist ja auch irgendwie ganz normal, wir kommen auch so klar. Sondern er sagt, das ist nicht richtig. Kehre um. Lass dein Herz neu erwärmen und such mich wieder neu. Lass dein Leben neu von meiner Liebe füllen, dass du auch lieben kannst, dass unsere Beziehung wieder intimer wird. Jesus ist es nicht egal. Und er sagt hier ganz klar, kehre um. Erkenne, dass etwas falsch läuft. Erkenne, dass dein Herz kalt geworden ist, deine Beziehung kalt geworden ist, deine Haltungen kalt geworden sind. Wie du vielleicht in der Gemeinde bist, wie es mit dem Dienst aussieht, wie es mit der Gemeinschaft der Geschwister aussieht, wie es mit deinem Leben aussieht. Wie kalt ist unser Herz geworden? Kehre um, tue Buße. Jesus ist es hier sehr ernst. Und er hat diesen großen Wunsch, dass Veränderung passiert in dieser Gemeinde in Ephesus. Er sehnt sich danach. Und er sagt, tue die ersten Werke. Und ich glaube, da wo man diese Liebe neu spürt und zulässt von Jesus und sich neu dafür entscheidet, ja, dieser Liebe Raum zu geben, da kommen dann auch Werke der Liebe ganz automatisch, wie bei mir und der Spülmaschine. Da muss man sich nicht zwingen, jetzt irgendetwas zu tun, sondern es ist ein Ausdruck der Liebe, dass man einfach für Gott da ist und sich bereitstellt für das, was er auch immer vorhat. Man ist offen für die Impulse des Geistes. Man blockiert nicht mehr. Es läuft nicht alles dann über den Verstand, sondern es läuft getrieben vom Herzen, von der Leidenschaft, die in uns wächst. Jesus zurücklieben zu wollen mit unserem ganzen Leben, ganz praktisch. Auch in unserem Umgang miteinander, geprägt von Liebe, nicht von Neid, Missgunst, Vergleichsdenken und so weiter. Unser Dienst für Gott aus Dankbarkeit und Liebe, weil er mich zuerst geliebt hat. Egal wie groß oder klein dieser Dienst ist, egal wie sichtbar oder unsichtbar, egal ob mir das total viel Spaß macht und ich mich in meinen Gaben entfalten kann oder ob es einfach nur gemacht werden muss, aus Liebe zu meinem Herrn, der sein Leben gelassen hat für mich. Er hat geliebt. Jesus dienen aus Liebe. Und dann am Ende von diesem Sendschreiben, Vers 7, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Letztendlich, jedes Sendschreiben, habe ich eben gesagt, ist vor dem Hintergrund geschrieben, dass die Gemeinden zubereitet werden sollen für die Begegnung mit Jesus, für die Wiederkunft von Jesus. Und Jesus wirbt um das Herz der Gemeinde, um das Herz jedes Einzelnen. Umzukehren, sich korrigieren zu lassen, um bereit zu sein für Jesus, für die Ewigkeit, für das, was er bereithält. Und er sagt hier, wer überwindet, letztendlich wer in diesen Dingen siegreich ist, wer dranbleibt, für den hält eine Verheißung bereit. Hier das ewige Leben, im Bild gesprochen hier vom Essen des Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes steht. Hier in diesem Zusammenhang heißt überwinden, die erste Liebe wieder neu suchen. Mit Jesus in Gemeinschaft leben. Nicht einfach so weiter zu leben und zu denken, ja, ist ja alles okay, aber das Herz ist kalt geworden. Sondern zu erkennen, ich brauche Erneuerung. Ich brauche ein heißes Herz. Ich brauche die Leidenschaft neu. Ich brauche das Wirken Gottes neu in meinem Leben. Und dann bin ich bereit für das, was Gott tun will. Dann freue ich mich auf die Ewigkeit. Dann laufe ich der Ewigkeit entgegen. Ich laufe Jesus entgegen. Die Gemeinde hier in Ephesus, die hat wohl reagiert auf diesen Ruf zur Umkehr, Ruf zur Buße. Es gibt kirchengeschichtliche Schriften, die bezeugen, dass die Gemeinde nicht im ersten Jahrhundert ausgelöscht wurde, wie Jesus es hier sagt, wenn ihr nicht Buße tut, dann werde ich euren Leuchter umstoßen oder wegnehmen, sondern die Gemeinde hat eine neue Zeit der Blüte erlebt. Und Jesus wünscht sich für uns Zeiten der Blüte, ganz persönlich und als Gemeinde. Ich weiß nicht, wie diese Botschaft in dein Herz gefallen ist, wo du stehst, ob du sagen kannst, ja, ich habe was mit den Ephesern gemein. Meiner Empfindung nach trifft vieles, was jetzt hier in dieser Botschaft an die Gemeinde in Ephesus steht, auf uns als Gemeinde irgendwie zu. Und da ist jeder persönlich, der sich dazu stellen darf. Wir setzen uns für richtige Dinge ein, wir machen viel, wir setzen uns für Gottes Sache ein, wir mühen uns irgendwie ab, wir haben auch die Wahrheit im Blick, wir verzetteln uns da nicht irgendwo und trotzdem diese Leidenschaft, diese Hingabe, diese Liebe, diese Werke aus Liebe, ich glaube, dass wir da eine ganz neue Qualität gebrauchen können, zurück zur ersten Liebe zu kommen, denn diese Liebe ist immer gefährdet. Die ist immer unter Beschuss und die muss genährt und gepflegt werden, wie in jeder Beziehung auch. Vielleicht hast du gemerkt, dass der Heilige Geist während der Predigt dich ganz persönlich so mahnt und dich ruft und dich einlädt, dass diese erste Liebe neu entfacht werden soll. Dann möchte ich dir Mut machen, dass du heute eine Antwort gibst, dass du Dinge festmachst, dass du Buße tust, dass du umkehrst und dass du sagst, ja, mein Herz ist kalt geworden und es ist nicht richtig. Ich möchte neu Liebe entwickeln. Im Englischen heißt es to fall in love. Ich möchte mich neu verlieben. Ich möchte neu zulassen, dass ich mit Jesus einfach eine intime Gemeinschaft, eine intime Begegnung habe. Dann mach dich doch auf. Jesus ist bereit. Der Heilige Geist ist bereit dazu. Ich möchte uns einladen, dass wir eine Lobpreiszeit haben und dass wir gemeinsam aufstehen und in dieser Zeit Gott eine Antwort geben. Lass uns doch aufstehen. In Römer 5, Vers 5 heißt es, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und ich glaube, dass es ein Werk des Heiligen Geistes auch ist, uns diese Liebe wieder neu zu schenken. Aber Gott möchte, dass wir ihn darum bitten und dass wir erkennen, da wo wir falsch liegen, da wo wir kalt geworden sind. Bitte ihn doch um sein Feuer, um seine Liebe für dich. Jesus, und ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Ich danke dir für dieses prophetische Wort an die Gemeinde in Ephesus. Herr, diese Botschaft ist 2000 Jahre alt, Herr, und war zuerst an diese Gemeinde dort gerichtet, Herr, aber wir spüren, Herr, dass du auch zu uns redest heute Morgen. Jesus, und du wirbst, Herr, du willst uns zurückziehen, Herr, in diese Beziehung zu dir, dass wir Dinge aus Liebe tun, nicht weil wir es irgendwie müssen oder weil wir uns ja selbst unter Druck setzen. Dass wir nicht vom Kopf her alles gesteuert haben, sondern dass wir wirklich in intimer Gemeinschaft mit dir leben, Herr. Herr, du siehst unser Leben. Herr, und ich bitte dich, dass du unser Herz gerade jetzt weich machst. Herr, dass du alles wegnimmst, was uns jetzt hindern möchte, eine Entscheidung zu treffen und unser Leben dir neu auszuliefern. Mach unser Herz weich, dass wir diese Botschaft ergreifen können für uns ganz persönlich. Dass unser Herz bereit ist zur Buße, zur Umkehr, wenn es notwendig ist. Gieß du deine Liebe neu aus. Liebe zu dir, Liebe zum Nächsten. Herr, wir brauchen dich so sehr. Führe du uns zurück zu dieser ersten Liebe, wie es am Anfang war. Diese Begeisterung, dieses Feuer, diese Leidenschaft, Herr. Diese Hingabe, dir ganz zu dienen. Koste es, was es wolle, Herr. Zünd dein Feuer neu an. Danke, dass du bereit dazu bist. Danke, dass es deine Sehnsucht ist, die uns zieht. Und danke, dass es deine Kraft ist, die uns begegnen möchte. Und wenn das dein Wunsch ist, heute Morgen, und dein Gebet ist, und auch deine innere Haltung ist, dass du da Erneuerung brauchst und dass du da umkehren willst,